Also ich habe am Telefon gerade Professor Julia Hauser. Sie hat die Juniorprofessur für Globalgeschichte und Geschichte der Globalisierungsprozesse an der Uni Kassel inne. Und mit ihr möchte ich sprechen über die kulturellen Dimensionen der aktuellen Debatte um die Maskenpflicht. Guten Tag, Frau Hauser.
Hallo, guten Tag.
Also die Debatte um die Maskenpflicht wird ja momentan ziemlich intensiv geführt und ziemlich heftig geführt. Welche allgemeinen Argumente beobachten Sie denn, die von den Gegnerinnen und Gegnern der Maskenpflicht angeführt werden, wenn es um dieses Thema geht?
Ja, also da sind zunächst mal ethische Argumente. Zum Beispiel eben wird die Diskussion bisweilen auf die medizinischen Masken verengt und dann wird das Argument geäußert, dass es eben unsolidarisch sei, wenn alle diese medizinischen Masken trügen, die zurzeit gerade so knapp sind. Oder auch das Argument, dass eben mit Maske Hamsterkäufe leichter seien. Dann gibt es aber auch eine Reihe von hygienischen Argumenten, zum Beispiel, dass Stoffmasken keine effektive Barriere böten oder dass eben, wenn man selbst eine Maske trägt, eigentlich nur die anderen geschützt werden, man selbst aber nicht. Das suggeriert natürlich, dass eben nur ein Teil der Gesellschaft Masken trägt. Bisweilen wird auch gesagt, das könnte zur Vernachlässigung anderer notwendiger Maßnahmen führen, wie zum Beispiel Händewaschen, Abstand halten oder so. Und dass eben viele Menschen auch gar nicht wüssten, wie man eine Maske korrekt an- und ablegt. Und schließlich gibt es auch manchmal das kulturelle Argument, das besonders anfangs geäußert wurde, unter anderem auch von Christian Drosten von der Charité, wurde die Befürchtung geäußert, dass man eventuell das in Deutschland auch gar nicht durchsetzen könne mit dem allgemeinen Maskentragen aus kulturellen Gründen. Und das sei eben in ostasiatischen Ländern ganz anders.
Echt, Herr Drosten hat das auch gesagt.
Ja, also befürchtet, befürchtet. Also den genauen Wortlaut habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich möchte da niemanden auf was festnageln. Aber es wurde eben die Befürchtung geäußert, dass das hierzulande nicht so einfach sein könnte, dass sich Menschen dagegen sperren könnten.
Und das hört man ja auch von diversen Stellen. Also ich habe vorher mal geschaut, im Bayerischen Rundfunk gab es vor ein paar Tagen einen Artikel, der mit der Überschrift überschrieben war, Europäern fällt es schwer, Masken zu tragen, oder der Publizist Florian Rötzer hat davon gesprochen, das sei in Europa ein Kulturbruch, das Maskentragen. Wie erklären Sie sich, dass diese kulturellen oder diese kulturalistischen Argumente so stark ins Feld geführt werden? Welche Rolle haben diese kulturellen Argumente? Bilden die nochmal eine tiefere psychologische Grundlage, die diese praktischen Argumente überlagern oder beeinflussen?
So scheint mir das. Und mir scheint, dass das eben hierzulande auch relativ gängig ist, dass eben ein gewisses Othering, ein gewisses Fremdmachen stattfindet, gerade über den Aspekt der Gesichtsverhüllung. Das konnten wir ja auch zuletzt in der Debatte um Formen der Gesichtsverschleierung im Islam beobachten, als rechtspopulistische Parteien in Europa und eben auch in Deutschland besonders extrem, Beispiel der Ganzkörperverhüllung, gegen Muslime mobilisiert haben. Und das ist eben ein Argument, was wir eigentlich schon seit dem 19. Jahrhundert finden, zum Beispiel in Reiseberichten über Vorderasien, Nordafrika oder auch in der Porträtfotografie aus dieser Region. Da wird eben häufig dieses Stereotyp bedient. Zum Beispiel schreiben dann auch Reisende im 19. Jahrhundert, dass sie Frauen in Ganzkörperverschleierung an Gespenster oder an Tote erinnern. Und diese frühe Porträtfotografie, die zum Teil Frauen in Ganzkörperverschleierung zeigt und eben für Touristen hergestellt wurde, die ja, bedient eigentlich ganz ähnliche Vorstellungen. Und dahinter scheint irgendwie die Auffassung zu stehen, dass die Gesichtsverhüllung dem Individuum das Individuelle nimmt und noch viel wichtiger eigentlich die Freiheit.
Seit dem 19. Jahrhundert wird die Maske nur negativ bewertet, oder gibt es auch Beispiele dafür, dass positiv über die Maske gesprochen wurde, gerade in diesem kolonialen Kontext oder dem Kontext des Otherings?
Ja, also im 18. Jahrhundert scheint es offensichtlich noch ein bisschen anders gewesen zu sein. Da gibt es zum Beispiel eben den Reisebericht von Lady Mary Wortley Montagu, einer britischen Autorin, die als Frau des britischen Botschafters nach Istanbul gereist ist. Und die äußert eben die Ansicht, dass Frauen die Anonymität, die sie durch Gesichtsverschleierung gewonnen hätten, zum Beispiel genutzt hätten, um ihre sexuellen Handlungsspielräume zu erweitern. Das ist natürlich auch eine sehr pauschalisierende Ansicht, aber eben eine völlig andere als die, die wir dann im Allgemeinen im 19. Jahrhundert finden.
Wie erklären Sie sich, dass das Maskentragen auch zunehmend dem vermeintlich kulturell anderen zugeschrieben wurde?
Das scheint mir sehr viel damit zu tun zu haben, dass eben im 19. Jahrhundert Sichtbarkeit zum ganz zentralen Kriterium im modernen Staat wurde. Das können wir zum Beispiel an Entwürfen für die Gestaltung von Fabriken, Gefängnissen, anderen Anstaltsgebäuden sehen, weniger dann in der praktischen Ausführung. Vor allem aber in der Entwicklung der Kriminalfotografie und nach dem Ersten Weltkrieg auch in der Verbreitung des Reisepasses mit Lichtbild. Also das Sichtbarkeit wurde ganz wichtig und gleichzeitig wurde auch ganz wichtig die Idee des Individuums als autonom handelnd und in seiner Freiheit möglichst wenig eingeschränkt. Das wurde ganz wichtig in Gesellschaften, die sich als liberal und als säkular verstanden. In der Praxis, muss man sagen, war dieses Individuum dann meistens ein männliches, ein bürgerliches, ein weißes, während für andere Bevölkerungsgruppen die Handlungsspielräume wesentlich enger bemessen waren. Aber das änderte nichts an diesem Gedanken individueller Handlungsfreiheit als Ideal moderner Gesellschaften. Und interessanterweise gab es eben nicht nur die Glaubens-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit, sondern es gab auch seit dieser Zeit zunehmend, zumindest auf normativer Ebene, die Freiheit in der Wahl der Kleidung. Also Kleiderordnung hat es ja noch in der frühen Neuzeit und im Mittelalter gegeben. Im 19. Jahrhundert finden wir das nicht mehr.
Und da wird auch ein exklusiver Gedanke für, ich sag das jetzt auch in Anführungsstrichen, für europäische oder westliche Gesellschaften formuliert. Das heißt, wir müssen es auch ganz stark in diesen kolonialistischen Zusammenhang setzen.
Ja, im Kolonialismus war eben die Idee europäischer Überlegenheit auch ganz zentral. Und das äußert sich zum Beispiel auch in der Auffassung, die damals vertreten wurde, dass Europa auch in puncto Hygiene überlegen gewesen sei. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig im Zusammenhang mit der jetzigen Maskendiskussion, dass eben immer noch ein Rest der Überzeugung da ist. Also wir wissen eigentlich in puncto Hygiene, wo es lang geht und nicht die anderen. Im 19. Jahrhundert machte sich das fest, zum Beispiel an Aspekten wie Urbanisierung, wo die Modernisierung von Paris unter Baron Haussmann ganz wegweisend wurde, auch für die Modernisierung außereuropäischer Städte, aber auch in der Medizin, wo dann eben westliche Ausformungen von Medizin andere Formen medizinischen Wissens zusehends verdrängten. Oder auch Hauswirtschaft wurde zum Kernbestandteil westlicher Akteure im Bildungswesen in kolonialen Kontexten und auch westliche Standards im Bereich der körperlichen Reinheit wurden eben von solchen Akteuren zunehmend durchgesetzt. In der Praxis muss man sagen, kann man da nicht von einer eindeutigen Diffusion westlicher Standards reden. Und zwar nicht nur deswegen, weil Kolonialmächte das zum Teil nur halbherzig verfolgten, aus Rassismus, aus ökonomischen Gründen oder auch schlicht aus Mangel an Handlungsmacht, sondern ganz oft kam es zur Bildung von hybriden Wissen, wo eben ja westliches Wissen, lokales Wissen miteinander interagierte. Aber trotzdem erschienen eben aus westlicher Perspektive die eigenen Vorstellungen von Hygiene als überlegen. Das war eigentlich ganz, ganz zentral im kolonialen Kontext.
Diese westliche Perspektive oder dieser westliche Blick scheint da ja auch ganz besonders wichtig zu sein, das vermeintlich andere zu konstruieren und sofort abzuwerten. Wenn wir jetzt zurück auf die Masken schauen, können Sie vielleicht was zu den kulturgeschichtlichen Dimensionen des Maskentragens auch im Westen sagen? Also das war ja nicht nur negativ besetzt.
Richtig, also insbesondere vor dem 19. Jahrhundert, aber auch im 19. Jahrhundert gab es eigentlich noch eine Reihe von Formen der Gesichtsverhüllung in Europa. Und vielleicht ist es auch deswegen zunächst mal so erstaunlich, dass man im außereuropäischen Kontext die Gesichtsverhüllung so negativ wahrgenommen hatte. Denn eigentlich war das was man, wenn auch auf andere Weise, kannte. Also zum Beispiel, wenn wir das Beispiel von Maskenbällen oder Karneval nehmen, dann können wir ja da sehen, dass Masken durchaus Männern und Frauen in der frühen Neuzeit sowas wie eine moralische Auszeit gewährten. Oder natürlich gab es auch schon im medizinischen Kontext Masken. Wenn wir an die Pestmaske denken, diese schnabelartige Maske, die eben einerseits durch den Stoff schon eine, oder durch das Leder eine Barriere bildete, aber dann auch durch die Kräuter, die in der Maske transportiert wurden und von denen man eben der Ansicht war, die würden auch gegen die üblen Gerüche helfen, die angeblich die Pest verbreiteten. Im militärischen Kontext gab es die Ritterrüstung, die oft nur einen ganz schmalen Sehschlitz ließ, oder auch Fechtmasken, die natürlich das ganze Gesicht verdeckten. Und dann gab es auch in der frühen Neuzeit vor allem eine Art Sonnenschutz für Frauen höherer Stände, nämlich Masken, die das ganze Gesicht bis auf die Augen verdeckten und schwarz waren. Das war der sogenannte Visard. Und dann im 19. Jahrhundert wurde häufig ein Schleier getragen bei Hochzeiten, bei Begräbnissen, in der Trauerphase von Frauen. Und dann kommt es eben auch zu neuen Formen der Gesichtsverhüllung im Zusammenhang mit dem Tauchen beispielsweise. Die Tauchermaske entwickelte sich seit dem späten 18. Jahrhundert oder dann im Ersten Weltkrieg die Maske gegen Giftgas. Also es gab durchaus Formen der Gesichtsverhüllung, aber was all diese Formen gemeinsam hatten, war, dass sie eben entweder nur temporär getragen wurden oder nur von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen und nicht eben von der gesamten Gesellschaft.
Das sind ja wirklich ziemlich verschiedene Phänomene, die Sie da beschreiben. Also, wie sinnvoll ist es, diese unterschiedlichen Phänomene als eine kulturelle Praktik zusammenzufassen? Und können Sie vielleicht nochmal differenzieren zwischen einerseits dem praktischen Umgang mit dem Maskentragen eben in solchen Situationen wie Kriegen oder Krisen? Und der kulturellen Praktik des Maskentragens.
Also es sind tatsächlich alles sehr unterschiedliche Formen. Was diese Beispiele nur zeigen sollen, ist, dass eben auch in Europa die Praxis der Gesichtsverhüllung aus verschiedenen Gründen nicht unbekannt war. Sodass eben das Argument, die Maske sei im jetzigen Kontext überhaupt nicht durchsetzbar aufgrund unserer spezifischen kulturellen Tradition, das greift eigentlich nicht so richtig, denn auch hier gab es Praktiken der Gesichtsverhüllung.
Dieser negative Turn, der wirklich sehr stark irgendwie auch überrascht. Wie erklären Sie sich den? Wieso ist die Maske auf einmal so negativ besetzt, obwohl es ja auch diese Positivbesetzung aus der Geschichte heraus gibt?
Ich glaube, da spielt wirklich eine Rolle, dass man sich in seiner individuellen Freiheit eingeschränkt sieht.
Wenn wir das als Freiheitsdiskurs verstehen, ist doch dieser politische Aspekt der Verpflichtung und des Zwangs doch nicht zu vernachlässigen, oder?
Ja, deswegen wäre es ja zum Beispiel auch denkbar, dass das Ganze als Empfehlung ausgesprochen wird. So wie letztlich auch ja, das Abstandhalten als Empfehlung ausgesprochen wird. Sicherlich wäre es sehr schwierig, das verpflichtend vorzuschreiben. Und dabei muss man ja auch bedenken, dass es für manche Menschen auch regelrecht unangenehm sein kann, eine Maske zu tragen. Zum Beispiel für hochsensible Menschen oder für Menschen mit psychischen Belastungen kann das ja durchaus eine große Herausforderung sein. Man kann die Gesichter der anderen nicht erkennen, es sieht alles nach Krankheit aus. Man selbst wird auch anders angeschaut, wenn man eine Maske trägt, zum Beispiel so, als wäre man selbst ein Risikoträger, auch wenn das gar nicht der Fall ist. Und auch in praktischer Hinsicht ist ja zum Beispiel das Blickfeld beim Maskentragen durchaus eingeschränkt. Ja, also insofern sind das sicherlich einige Argumente gegen das Aussprechen der regelrechten Pflicht, vielleicht eher das Aussprechen einer Empfehlung.
Das sind ja dann auch individuellere Argumente oder auch psychologische Argumente. Was halten Sie zu der Aussage, dass Masken dann eigentlich auch ein permanenter Marker oder ein permanentes darauf hinweisen, dass wir uns in einer Krisensituation befinden und dass es deshalb zu Ablehnungstendenzen führt, eben weil die Menschen immer wieder darauf hingewiesen werden und dem nicht aus dem Weg gehen können, quasi als so eine Art Trotzreaktion?
Ja, das ist sicherlich durchaus möglich und es wird sicherlich umso wahrscheinlicher, je stärker man so etwas tatsächlich als Pflicht vorschreibt. Wobei dann doch die Frage ist, sind nicht noch andere Einschränkungen der Freiheit viel extremer? Die sehr starke Empfehlung bis hin zu Verpflichtung, seinen Kontaktkreis sehr stark einzuschränken. Aber natürlich, das ist schon denkbar, dass die Maske sehr stark den Charakter des Ausnahmezustandes hervorhebt. Und das Äußere ist ja ein zentraler Bestandteil, das Erscheinungsbild ist ein zentraler Bestandteil für uns heute der individuellen Freiheit. Wird vielleicht sogar noch als extremerer Einschnitt empfunden als das Distanzgebot. Das ist vielleicht für viele Menschen noch leichter auszuhalten, als tatsächlich sich über das Äußere vermeintlich ein Stück ihrer Individualität nehmen zu lassen.
Diese Individualität oder diese Vorstellung der Individualität kommt ja jetzt auch nicht aus dem Nichts. Also, Sie haben vorhin schon mal kurz diese Sichtbarkeit angesprochen. Können Sie da noch mal drauf eingehen, welche Rolle spielt gerade auch der moderne Staat? Foucault hat das ja beschrieben, wie wichtig dort auf einmal die Sichtbarkeit der Bevölkerung wurde.
Genau, also die Sichtbarkeit ist eben ein zentraler Aspekt der Herrschaft im modernen Staat. Und das können wir nicht nur bei Foucault sehen, der sehr, sehr stark das Konzept des Panoptikons als ja, Kernprinzip des modernen Staates hervorgehoben hat, sondern wir können es auch in der Gegenwart sehen, dass eben Sichtbarkeit von zentraler Bedeutung ist, wenn wir an Aspekte wie Videoüberwachung denken, wie biometrische Reisepässe und dann auch die neuesten Techniken der Gesichtserkennung. Daran können wir sehen, dass Sichtbarkeit tatsächlich immer noch für den modernen Staat eine zentrale Rolle spielt. Und gerade auch im deutschen Recht haben wir ja das Vermummungsverbot, was zurückgeht auf Auseinandersetzungen zwischen der Hausbesetzerszene und der Polizei in der Hamburger Hafenstraße in den 80er Jahren. Und natürlich gibt es auch Akteure, die sich eben gegen diese Dominanz der Sichtbarkeit wenden. Also zum Beispiel, wenn wir an die Occupy-Bewegung denken oder auch an die jüngsten Proteste in Indien und in Libanon in den letzten Monaten, überall dort gab es den Einsatz von Masken oder aber Gesichtsverhüllung als Akt des Widerstands oder als Aspekt des Widerstands. Und das hat natürlich auch eine ganz zentrale Bedeutung in einer Zeit, wo Gesichtserkennung immer weiter ausgebaut wird, wo es in vielen Teilen der Welt zum Abbau demokratischer Rechte kommt.
Da spielt ja die Maske irgendwie auch dann auch auf einmal wieder eine positive Rolle.
Ja.
Und jetzt beobachten wir, dass beispielsweise große Modelabels Masken produzieren. Halten Sie es für möglich, dass auch im Zuge der Krise es zu einer neuen Positivbesetzung von Maskentragen führen könnte?
Ja, also das glaube ich auf jeden Fall. Nicht nur im kulturellen Bereich, es gibt ja auch zum Beispiel jetzt durchaus medizinische Studien, die nahelegen, dass Masken durchaus einen Sinn haben können in der Corona-Krise. Aber eben auch diese Versuche, die Maske als Modeaccessoire zu etablieren, wie wir es zum Beispiel auch in der Kampagne Maske auf sehen hier in Deutschland, wo eben sehr stark auch die individuellen Gestaltungsspielräume betont werden, die man hat, wenn man seine Maske selbst näht. Und sogar die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften in Halle, betont in einer neuen Handlungsempfehlung für die Bundesregierung, dass es gesellschaftlich notwendig sei, dass eben jetzt die Maske schick werde. Also ich glaube, da kann es durchaus zu einer Wende kommen und auch Vorschläge zur schrittweisen Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen in der Politik beziehen ja das Maskentragen als Lösung mit ein. Und ich denke, wenn uns die Maske einen schnelleren Weg aus der Krise erlaubt, warum sollten wir uns dann nicht mit ihr anfreunden, zumindest temporär?
Wie schätzen Sie das generell mit diesen Argumenten des Othering oder der Fremdenfeindlichkeit ein? Überrascht Sie das? Oder wie würden
Es
Sie das
über
mit der Krise in Zusammenhang bringen?
Ja, es überrascht mich leider nicht so richtig, weil es das bei Epidemien häufiger mal gegeben hat. Wenn wir zum Beispiel an die große Pest denken im Mittelalter, war die auch Anlass für ganz heftige Judenverfolgungen überall in Europa. Also jüdische Gemeinden sind zerstört worden, Menschen sind umgebracht worden und so weiter, in die Flucht gedrängt worden. Insofern ist das nichts Neues. Und tatsächlich, würde ich auch sagen, kann man im Augenblick eine Diskriminierung asiatischstämmiger Menschen beobachten im Kontext mit der Corona-Krise bis hin zu körperlichen Übergriffen. Das ist zum Beispiel etwas, was der US-Präsident begünstigt, wenn er Corona the Chinese Virus nennt. Manchmal findet man auch in politischen Analysen die Befürchtung, die chinesische Regierung könnte jetzt die weltweite Ausbreitung des Virus dazu benutzen, ihre globale Stellung auszubauen. Und nicht nur in Deutschland, sondern zum Beispiel auch in Indien führen Akteure aus dem nationalistischen Spektrum den Coronavirus auf die vermeintlichen Essgewohnheiten in China zurück. Hinter all dem scheint irgendwie die Vorstellung zu stehen, dass man durch dieses Othering des Virus, indem man den eben auf andere schiebt, die Gefahr praktisch bannen und sich selbst nicht nur metaphorisch, sondern auch tatsächlich die Hände davon reinwaschen könnte. Und das ist natürlich eine höchst problematische und eine höchst vereinfachende Vorstellung. Und im Übrigen scheint es auch so zu sein, dass selbst antisemitische Verschwörungstheorien gegenwärtig wieder eine Konjunktur haben im Zusammenhang mit dem Virus. Also das alles sind sehr bedenkliche Elemente und die können nur dann eingedämmt werden, wenn man eben sehr differenziert argumentiert, auch in den Medien in Bezug auf das Virus. Und wenn man eben immer wieder klar macht, dass so einfache Deutungsversuche einfach nicht greifen.
aus geisteswissenschaftlicher Perspektive. Sie halten die kulturelle Umkodierung der Maske für möglich, aber was solche ja, grundlegenderen Strukturen wie Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Othering angeht, das wird die Krise überdauern, oder?
Das wird die Krise überdauern, aber es wird auch immer andere Fälle geben. Es ist einfach ganz wichtig, dass Menschen sich mit einer gewissen Offenheit begegnen. Und überall, wo das passiert, wo sich Menschen mit einer gewissen Offenheit und positiv besetzten Neugier begegnen, da wird es auch zum Abbau solcher Stereotype wiederkommen. Und das ist wichtig.
Dann danke ich Ihnen recht herzlich, wirklich vielen Dank für dieses sehr spannende Interview.
Ich bedanke mich ebenfalls.
Vielen Dank, Wiederhören.
Wiederhören.